Vis-à-vis.
Hallo Herr Spiekermann, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Ich freue mich sehr, Sie sind in Ihren alten Kiez gekommen. So ein bisschen Heimatgefühle haben Sie, oder?
Kiez nicht direkt, ich bin ja zur Schule gegangen. Ich war aber einer der wenigen, die aus einer etwas prolligeren Gegend kam. Ich wohnte in Schöneberg seinerzeit, weil mein Vater war weder Rechtsanwalt noch Ähnliches. Die Mitschüler waren meistens Kinder von Rechtsanwälten und solchen Leuten. Die Mädchen spielten Geige und Querflöte. Ich spielte Bass.
Spielen Sie immer noch Bass?
Ich spiele Gitarre, aber da mein Sohn richtig gut Gitarre spielt, ist es mir immer peinlich. Wenn der mich dann so anguckt, so ein bisschen Augenrollen, okay, Alter, ja, mach mal, aber... Also mein Sohn ist richtiger Profimusiker. Und ich mache so 3 Minuten rum, dann rollt er auch die Augen, nimmt mir die Gitarre weg und macht zack, zack, zack und das Ding ist gestimmt.
Also Schrift können Sie besser als Gitarre spielen?
Schrift kann ich besser als Gitarre spielen.
Wenn Sie hier in dieses Haus des Rundfunks kommen, es war auch ein leichtes, Sie zu überreden, hierher zu kommen zum Interview, dann schreitet man ja durch so ein Portal mit dunkelbraunen, lasierten Ziegeln und darüber die Schrift Haus des Rundfunks, Messingbuchstaben, große Versalien. Gucken Sie dann sofort auf diese Schrift und sagen, Schrifttyp so und so? Gucken Sie da hin oder ist das so ganz normaler Alltag wie für mich?
Nein, ich glaube, das geht mir wahrscheinlich wie einem Koch auch, der nicht einfach essen kann, denke ich mal. Also der muss dann auch schon sagen, da ist zu viel Kumin drin oder zu wenig Salz oder wie immer. Das ist ja jetzt kein Urteil, das ist einfach eine Feststellung. Ich stelle fest, es ist eine sachliche Schrift. 27 kam die Futura raus, die damals die Schrift der neuen Zeit hieß. Es gab ja nach dem Weltkrieg so einen Aufbruch, Bauhaus und so weiter. In dieser Art war dieses Haus ist ja funktional, aber es hat so einen Art Deko-Touch noch. Aber es ist so ein wenig geschmückt, nicht verschnörkelt, aber geschmückt. Also er hat oben so einen Halbkreis und dann geht rechts ein Bein weg. Das kann weiter unten und weiter oben hängen. Wenn es weiter unten hängt, hat es diesen Art Deko-Touch. Wenn es weiter oben hängt, ist es Art Nouveau, 20 Jahre früher. Ja. Da hatten die Mädels auch so ein Mieder und das Kinn fast. So sieht die Schrift auch aus.
Ja, man ist beim R und sofort hat man das ganze Panorama von der Zeit, in dem man sich einen Buchstaben anguckt. Ihre Arbeit umgibt uns jeden Tag. Mhm. BVG. Die Schrift ist von Ihnen entworfen, Deutsche Bahn ist von Ihnen entworfen und ich habe mir die Deutsche Bahn-Schrift angeguckt. Die ist so ein bisschen gemütlich, so ein bisschen rundlich.
So war das Ihre Absicht? Ja. Das war, um es gleich festzustellen, die Schrift der BVG ist eine abgewandelte Frutiger von einem französischen Kollegen, die wir dem Zweck angepasst haben, mit seiner Einwilligung. Wir haben sie ein bisschen auf deutsche Weise, sie haben sie etwas schmaler gemacht, weil Theodor-Heuss-Platz ist ja schon ein ziemlicher Trümmer, den man unterbringen muss. Und es gibt dann noch längere Straßennamen. Und wir haben das ein bisschen lesbarer gemacht. Der I-Punkt ist rund geworden, statt eckig und so. Also wir haben ein bisschen eingegriffen, auch verschiedene Strichstärken, die man dann auf Bildschirmen, auf Displays vorne, auf Anzeigen am Zug und so weiter lesen können muss. Die Bahn hingegen haben wir ganz von vorne angefangen. Das war 2003, glaube ich, haben wir damit angefangen. 2008 waren wir fertig. Ich dachte so, Bahn ist so schick, das war der ICE gerade neu und wir haben auch das Konzept gemacht, dass der Fernverkehr weiß ist mit rot und umgekehrt der Nahverkehr rot mit weiß. Das kam auch aus der Zeit, da war ich mit einem Kollegen dran und dann dachte ich, da mache ich so eine Schrift, die ist dann so wie der Zug, so ein bisschen breit und lang und ganz technisch und die war sogar fast fertig und dann habe ich mir die angedacht, das ist ja schick und wunderbar, aber in 3 Jahren oder in 5 Jahren blamiere ich mich damit. Die ist so modisch, die ist so schick auf diesen ICE abgerichtet, das wird nichts. Und habe dann den Auftraggeber angerufen, der Gott sei Dank früher mal mein Angestellter war, also auch ein Freund, und gesagt, Carsten, ich glaube, wir müssen da nochmal eine Runde drehen. Und dann hat er sozusagen die Augen gerollt und gesagt, okay, Geld gibt's nicht mehr, aber wir kriegen noch.
Zeit.
Und dann habe ich von vorne angefangen und gesagt, was wir machen müssen, eine Schrift, die, gerade wie die Bahn eben, die muss auf Fahrplänen, also im Kleingedruckten, damals reden wir noch vom Papier, damals gab es noch kein iPhone. Man steht irgendwo im Regen, ist schlecht beleuchtet und hat Eile.
Genau.
Also muss es gut lesbar sein. Das sind doch Informationen, die sind ja auch nicht einfach.
Ja.
Was lesen wir am meisten und am besten? Wir lesen eine Schrift mit Serifen dran, den kleinen Strichen in der Zeitung, im Buch.
Ja.
Und dadurch hat sie so was Gemütliches, was Rundes, obwohl es eigentlich ja eine, es gibt auch ganz schmale Versionen. Und das meinen Sie vielleicht damit, dass es so ein bisschen so wie so ein Sessel
behaglich
ist, in dem man sich reinsetzt. Behaglich,
ja.
Das soll sein, trotz der Geschwindigkeit.
Ich finde es ja verrückt, was wirklich für Gedankengänge dahinter sind. Und Sie entwickeln Schriften und auch ganze Leitsysteme in einer Gruppe. Es ist oft nicht nur Spiekermann selber, sondern ein ganz großes Team. Ja. Wie kann ich mir so einen Prozess vorstellen? Also ich ahne das jetzt so ein bisschen. Wie lange dauert das denn? Es ist doch wirklich, wirklich lange, oder?
Naja, also ich gehe ja da immer relativ analytisch drin. Ich habe ja mal in 85 schon mal eine Schrift für die Deutsche Bundespost gemacht, die sie dann nicht genommen haben. Da habe ich mir schon angeguckt, wie sehen Telefonbücher aus in Holland, in Italien, in Frankreich, in Deutschland, in Schweden, und habe das alles analysiert. Da gibt es technische Probleme. Ein Telefonbuch wird eben schnell gedruckt auf dünnem Papier, meistens schlecht gedruckt, schlechtem Papier, wird auch wieder unter schlechten Bedingungen gelesen. Dann habe ich einfach analysiert und durchgeguckt. Ich habe, glaube ich, ungefähr 20 Schriften mir genau angeguckt. Das ist keine emotionale Gefahr, das ist schon halb wissenschaftlich. Das ist heute alles natürlich viel einfacher. Dafür muss ich aber auch wesentlich mehr machen. Ich muss Riesenalphabete zeichnen. Es geht ja nicht nur um Deutsch. Ich muss dann immer statt einer normalen auch noch eine fette und eine halbfette und eine kursive und kleine und
so
große.
So viele Varianten, ne?
Und da bin ich, weil ich erstens faul bin, zweitens gerne mit Leuten zusammenarbeiten, habe ich oft angefangen, sobald diese Skizzenphase zu Ende ist, mir Hilfe zu holen, meistens von viel jüngeren Leuten, die dann auch dann später in den 2000ern dann auch digital einfach besser drauf waren. Also es gibt jetzt auch Kollegen, auch die Bahnschrift habe ich mit Christian Schwarz, einem Amerikaner, gemacht. Der macht in 2 Tagen das, wofür ich 2 Wochen brauche. Da wäre ich ja blöde.
Sie machen das schon sehr, sehr lange. Die Typografie, beschäftigen Sie sich damit. Wie haben Sie denn entdeckt, dass Sie so eine Leidenschaft dafür haben? Man merkt es auch sofort. Sie sagen, Sie sind Typoman.
Ja, das ist natürlich eine Krankheit. Also, dass ich, wo ich geboren bin, in Stadthagen bei Hannover, meine Eltern waren mit der Druckerei befreundet, die im Nebenhaus war. Mein Vater war viel unterwegs, er war Fernfahrer. Meine Mutter war auch viel unterwegs, weil sie noch 3 andere Kinder hatte neben mir und weil auch dann noch arbeiten musste. Und dann bin ich immer alleine gelassen worden, sozusagen in dieser Druckerei abgestellt und habe da gesessen, die Erinnerung habe ich noch, und habe gezeichnet, gemalt, und diese Geräusche habe ich sehr stark in Erinnerung. Ich bin jeweils in der Druckerei praktisch groß geworden, und der hat mir dann kleine Papierschnipsel gegeben, lange, schmale Streifen, die abgeschnitten wurden. Und darauf habe ich gezeichnet, und da mein Vater Lastwagenfahrer, habe ich immer Lastwagen gemalt mit Anhängern. Musste man nämlich schmale, lange Streifen haben.
Praktisch.
Ja.
Daraus hat sich eine riesige Karriere entwickelt.
Naja.
Sie haben doch relativ zeitig auch entdeckt, dass man Computerschriften, von denen wir heute unendlich viele haben, verkaufen kann.
Das war Ende der 80er schon.
Ende der 80er sogar schon. Haben Sie das gestartet?
Das war Not.
Wieso war das Not?
Naja, weil ich habe ab 87 war ich öfter in den Staaten, habe dafür Apple und Adobe, also diese Leute in dieser Szene, angefangen zu arbeiten, weil die wollten auch einen Europäer haben, sie auskannte und sie rumgesprochen, dass ich Englisch konnte damals schon. Ich war mit der Engländerin verheiratet, mein Sohn ist zweisprachig aufgewachsen, und ich war dann so der Europäer. Wenn sie einen Europäer brauchten, haben sie mich angerufen. Da war ich andauernd drüben, dann bei PageMaker in Seattle und bei Adobe in Palo Alto und so weiter. Und dann hatten die alle schon diese Schriftdisketten. Es waren nicht so viele. Und da habe ich immer welche mitgebracht, Belegexemplare oder irgendwie anders befreit, weiß ich nicht. Und dann in Berlin, also, oh, haben wollen. Man konnte die nicht verschicken, die musste man als Diskette physisch haben.
Physisch haben, ja.
Und dann habe ich dann den Koffer voll gehabt mit einem geschmuggelten Datenträgern, muss man so zu sagen. Dachte mir, irgendwie, das ist ja ziemlich bescheuert. Da können wir doch, vielleicht kann man das verkaufen. Dann haben die mir auf Kommission, also ohne Geld, hatten wir am Ende ungefähr 600 Disketten. Und zwar jeweils eine Version für Macintosh, eine für den PC. Das waren damals noch verschiedene Formate. Die waren im Keller in der Mottstraße, haben uns extra eine Eisentür einbauen lassen. Und dann haben wir eine Anzeige gemacht in Page, das war damals das Magazin, das alle lasen. Und 3 Tage später kam die Bestellung. Und nach ein paar Jahren waren das 40 Leute.
Sie gehen den Weg zurück. Sie haben eine richtige Druckerei,
ja,
an der Potsdamer Straße, P98A.
Also ich zitiere dann gerne einen gewissen Herrn Kant. Das ist das Motto: Die Hand ist das Fenster zum Geist, hat Kant geschrieben. Wir haben das wunderschöne deutsche Wort begreifen. Was man anfasst, versteht man nämlich.
Sie haben bei dieser ganzen Arbeit einen Lieblingsbuchstaben.
Ja, natürlich das A.
Warum?
Weil es ja der erste ist, weil es der schönste ist.
Das ist der schönste Buchstabe.
Ja, das A ist ja, das ist ja eigentlich ein kleines Männlein so.
Okay.
Er hat einen Kopf und einen Bauch.
Ja.
Ne, es geht nach links, aus dem Bild sozusagen. Und da kann man sehr viel formen. Da hat manchmal hinten noch so einen kleinen Schweif dran, unten rechts. An dem Buchstabe ist sehr viel zu machen. An so einem N können Sie nicht viel machen. Es sind 2 Striche mit einer Rundung dazwischen. Am E kann man auch schon ziemlich viel machen. Am kleinen G ist auch ein ziemlich gutes Ding. Das A hat mir, ich weiß nicht, das entgegnet mir wie so ein Partner, wie ein Freund.
Okay, das A ist also Ihre Freundin, die...
Ja, ich sehe es männlich, komischerweise, ja? Aber das ist ja egal.
Nee, ich sehe es weiblich, weil mein Name mit A anfängt.
Ja, ja natürlich.
Für mich ist es...
Also Sie heißen ja leider nicht Anna, was ja noch besser wäre.
Das hätte ich auch schöner gefunden.
Nein, nur wegen der Symmetrie, also ein Anagramm.
Ja, natürlich, ist schon ganz wegen der Symmetrie, das werde ich meinen Eltern sagen. Warum habt ihr mich nicht Anna genannt, wegen der Symmetrie? Aber von meinem Namen zurück zu Ihnen. Also, wann ist denn in Ihrer Arbeit der schönste Moment, wo Sie sagen, besser geht's nicht?
Eigentlich nie, weil es geht immer noch besser. Also alles, was ich mir angucke, was ich vor 20 Jahren gemacht habe, denke, hätte man noch mal. Aber dann sage ich natürlich andererseits auch wiederum, dadurch, dass es nicht fertig ist, ist es eben keine KI. Es ist eben noch, man könnte was verbessern oder ändern oder da sind kleine Ungereimtheiten. Also wenn ich mir die Meta, meine erste, das war die ehemalige Postschrift, angucke, da sind ganz viele Ungereimtheiten. Da habe ich übertrieben. Ich hatte sogar damals die testen lassen, Ende der 80er in Braunschweig bei einem Wahrnehmungspsychologen. Da sagt, die müssen da schon ein bisschen Lärm rausnehmen. Die ist schon ein bisschen sehr...
Lärm aus einer Schrift
Lärm, rausnehmen. Ja, die ist ein bisschen sehr aufregend. Zu viel Details gemacht, damit man die Buchstaben voneinander unterscheiden kann fürs Telefonbuch. Und es war zu viel Details, es war zu viel Lärm.
Letzte Frage, wenn Sie jetzt zurückfahren... An der BVG vorbei, an Ihren Schriftzügen, Bosch habe ich vergessen, zum Beispiel ist auch von Ihnen. Sind Sie da so ein bisschen stolz? Denken Sie manchmal, oh, das bin ich?
Also wenn so ein gelber Doppeldecker vorbeifährt, das finde ich schon ziemlich cool. Das ist nämlich Berlin für mich. Und die BVG war ja früher beige, die waren ja 6 oder 7 Farben und die BVB im Osten noch mehr. Und ich habe das Gelb eingeführt. Und darauf bin ich sehr stolz, weil das definiert Berlin, so wie die roten Busse London definieren oder die gelben Taxis in New York. Ansonsten genieße ich diesen Rumpelstilz im Moment, wenn ich zum Beispiel in der Bahn sitze und da gab es immer so Kaffeetassen, da waren so Wörter drauf, also aus meinen Schriften. Und da habe ich gesagt, keiner weiß. Es ist gut, dass keiner weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Also keiner weiß, ich habe das gemacht und keiner weiß es. Und das finde ich viel besser, wenn man drauf spiegelt, man hat das gemacht. Das ist ja langweilig. Aber dass ich so, dass alle Leute meine Arbeit benutzen, aber nicht kennen, das finde ich viel schöner, als wenn das überall draufsteht. Denn ich bin ja kein Künstler. Ich will doch nicht berühmt werden. Ich will Arbeit machen, die Leute nutzt. Darüber hinaus aber ist unsere Pflicht, einen ästhetischen Mehrwert zu schaffen. Es schadet ja nichts. Auch ein Fahrplan hat eine gewisse Ästhetik. Und das ist meine Aufgabe. Natürlich muss das alles funktionieren, aber das soll auch noch schön sein.
Vielen Dank, Herr Spiekermann. Jetzt wissen wir, wer dient. Das schöne Geld macht der Busse. Dankeschön.
Bitte, bitte.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.